Nächste Stufe, Teil 2. Die nächste Stufe, Teil 2, ist die Fortsetzung von Teil 1. Ich möchte vielleicht, bevor wir hier in dieses Thema uns weiter vertiefen, nochmal zurückrufen auf dieses Prinzip von der Berührung Gottes. Jede Stufe oder jede nächste Herrlichkeit, diese Verwandlung auch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit im Angesicht Gottes, geschieht immer dann, wenn eine Berührung stattfindet. Wir brauchen immer wieder aufs Neue eine Berührung mit Jesus. Ich möchte nicht im Einzelnen darauf eingehen, wie diese Berührungen aussehen und wie die zustande kommen. Ich möchte einfach mal so weit daran festhalten, dass es eine Berührung oder Begegnung braucht. Sei es nun durch seinen Leib, sei es durch andere Geschwister, sei es in der Art und Weise, wie Jakob, als er mit Gott kämpft. Das sei mal dahingestellt, aber es braucht für jede Stufe, für jede Weiterentwicklung eine weitere Berührung mit dem lebendigen Gott. Denn er ist das Leben. Er ist der Neues schafft. So sind das eigentlich auch in der Lehre hier alles auf eine Art und Weise, ja, man könnte fast sagen, wie Krücken, die uns dazu verhelfen, ein besseres Verständnis und Erkennen dieser Gesetzmäßigkeiten zu bekommen. Ich möchte hier mal mit dem ersten Teil von diesem Teil 2 beginnen. Das ist der sogenannte Kampf zwischen Kind und Erwachsensein. Du wirst in der ganzen fortfolgenden Aufwicklung und Offenbarung immer wieder dieser zweipolige Raum erfahren in verschiedenen Gebieten. Das ist wie vielleicht bei der Elektrizität, ohne jetzt zu werten. Es gibt keine Elektrizität ohne eine Spannungsdifferenz. Das heißt, du hast einen Plus- und einen Minuspol. Du hast in dir Spannungsdifferenzen, du hast Spannungsdifferenzen in der ganzen Schöpfung. Ansonsten geschieht nichts. Und das sei jetzt mal einfach voraus bestimmt für all diese kommenden Beispiele, Gleichnisse, sei es aus der Bibel oder aus deinem eigenen Leben. Wir fangen da mal an und beginnen mit 1, das heißt der erste Vergleich, die zwei Gemeinschaften im Himmel. Jetzt lass dich mal hinführen in den Thronsaal, in der Offenbarung. Bleib jetzt nicht hier sitzen, sondern geh jetzt im Geist mit, erhebe dich und geh in den Thronsaal Gottes. Und da siehst du folgendes Bild vor dir. Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9 bis 12. Nach diesem sah ich, oder du kannst jetzt sagen, sehe ich, und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der dem auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron her, um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Und sie sagten, Amen. Die Segnung und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese weiter in Offenbarung Kapitel 7, Vers 13 bis Kapitel 8, Vers 1. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dies sind die, die aus dem großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewände gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zur Quelle des Wassers des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in den Himmeln, etwa eine halbe Stunde. Sie stehen vor dem Thron, gewaschen mit dem Blut des Lammes, sie sind gerettet und dienen ihm Tag und Nacht. Also hier siehst du in dem Thron und um den Thron und vor dem Thron. Also du siehst diese verschiedenen Stufen oder diese verschiedenen Bereiche im Thronsaal Gottes. Jetzt gehen wir mal zu dem auf dem Thron, Offenbarung, Kapitel 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Und jetzt kommen wieder die 24 Ältesten um den Thron. Die 24 Ältesten rings um den Thron, auf ihren 24 Thronen und repräsentieren alle Überwinder und sind nach vielen Auslegen 12 aus dem Alten und 12 aus dem Neuen Testament. Also die 2 und 2, 2x12 und 2x12. Und dann heißt es in Offenbarung 4, Vers 1 bis 10, nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand in den Himmel, und auf dem Thron saß einer, und er saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis, und ein Regenbogen war rings um den Thron, vom Aussehen gleich einem Smaragd. Wo kommt der Regenbogen schon vor in der Bibel? Im Alten Testament, nach der Sintflut, hat Gott mit der Schöpfung einen Bund gemacht und hat gesagt, nie mehr werde ich alles im Wasserpreis geben. Dieser Regenbogen geht jetzt rund um den Thron. Wenn die Bibel spricht von rund um den Thron, dann gibt das in der planaren Ebene für uns ein sichtliches Bild oder ein sichtbares Bild mit dem Auge. Das ist aber nicht so gemeint, sondern der ganze Thron ist eingehüllt in diesen Regenbogen, in diesen Bundesbogen. Das heißt, rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, an ihren Häupten goldene Kronen, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und 7 Feuerfackeln brannten vor dem Thron. Also da hast du wieder in dem Thron, vor dem Thron, um den Thron. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und inmitten des Thrones und um den Thron her waren 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die 4 lebendigen Wesen, jedes von ihnen hatte je 6 Flügel, sind ringsum und innen voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr, Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben, werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron und sagen: Auf dem Thronen, mit den Kronen der Regentschaft, sind synchronisiert mit den 4 lebendigen Wesen. Das heißt, die sind alle zusammen in einer Harmonie, in dieser Anbetung. Und sie stellen das Wesen der Überwinder dar. Nach der JBF, Jameson, Fawcett und Brown, Kommentaren, da repräsentieren die vier lebendigen Wesen die herausgerufene, erlöste Kirche Jesu Christi. Das heißt, das ist Christus selber in seinen Evangelisten, in den vier Evangelien, die in der ganzen Schöpfung, die vier Wesen repräsentieren, sich zeigen oder sich zeigt. Das heißt, es ist die Wesenseigenschaft in den vier Evangelisten oder in den vier Evangelien, welche die Wesenseigenschaften unseres Herrn Jesus aufzeigen. Du kannst jetzt mal diese Wesen untersuchen, auch mit den Augen, sehen alles innen und außen und so weiter. Flügel wie Adler. Die Offenbarung 5:8-10, da heißt es, als es das Buch nahm, dieses Lamm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Also wo sind jetzt die Gebete der Heiligen? In diesen Räucherschalen. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zum Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und diese operieren mit dem Wesen der königlichen Priesterschaft auf Erden. Das heißt, du hast immer das Bild im Himmel, im Thronsaal, für das, was hier unten geschieht. Von diesem Fertigen aus. Es ist alles vollbracht, es ist alles da. Kommen jetzt die Zeitabschnitte, diese Kairosse, die wir herbei, sage ich es mal so, rufen. Die Zukunft in die Gegenwart bringen. Also du siehst auch dort diese zwei Ebenen, der in dem Thron, auf dem Thron, dieser Thronbereich und das um den Thron. Dann siehst du die Sulamit, und die Töchter Jerusalems, auch wieder zwei Ebenen. Die eine, die Sulamit, wird durch die Leidenschaft, durch die Passion für den Herrn und durch den Herrn geleitet. Das ist die Sulamit, die Liebeskranke. Sie jagt ihrem Geliebten mitten in der Nacht nach und wird durch die Wächter geschlagen. Siehst du, die Wächter, die wachen für Ordnung. Für die politische Korrektheit. Hohes Lied, Kapitel 5, Vers 2 und 6-8. Ich schlief, aber mein Herz wachte hoch. Mein Geliebter, er klopft. Mache mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voller Tropfen der Nacht, sagt Jesus zur Braut. Die Töchter von Jerusalem konnten die Leidenschaft der Sulamit für ihren Geliebten nicht verstehen und mussten dafür beschwört werden. Jetzt kommen wir zu dieser Beschwörung. Ich öffnete meinem Geliebten, heißt es dann im Vers 6-8, ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Schleier weg. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Also jetzt sagt diese Verliebte, Sulamit, die Kirche, die diesem Jesus nachjagt, diesem Bräutigam, den anderen Kirchen, den Schwestern, wenn ihr ihn findet, sagt mir, also die sucht. Das ist jetzt das typische Bild, ich muss hier einen Moment innehalten. Das ist das Bild, wo Jesus eigentlich sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mir auftut, bei dem werde ich Abendmahl nehmen, werde ich essen, dinieren, nicht wahr? Ich und mein Vater. Jetzt kommt die nächste Stufe. Das ist die Stufe, wie Paulus erklärt, ich habe noch nicht ergriffen, das was mich ergriffen hat, aber ich jage ihm nach. So, jetzt hast du die Nachjagd von Paulus und hier hast du die Sulamit im Alten Testament. Jetzt ist der Bräutigam, der dreht sich jetzt um und geht. Und du rennst jetzt hinterher. Das ist die Situation. Die Bibel gibt uns Auskunft über die Maturität dieser zwei Kirchen. Sie redet von der Sulamit, die Erwachsene, und sie redet von der Minderjährigen, das Kind. Die Bibel redet in diesem Zustand von den Brüsten. Die Sulamit war erwachsen und hatte Brüste. Hohes Lied 4, Kapitel 4, Vers 5, 8 und 10. Deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen, die unter den Lilien weiden. Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Die Tochter Jerusalems hat keine Brüste. Die Schwester der Sulamit. Warum weiß ich das? Das steht hier geschrieben, Hohes Lied, Kapitel 8, Vers 8. Wir haben eine Schwester, eine Kleine, die noch keine Brüste hat. Was sollen wir mit dieser Schwester tun? An dem Tag, da man um sie werben wird. Diese kleine Schwester hatte noch keine hormonale Erweckung. Das ist eine Kirche und das Hormon hier ist der Heilige Geist. Auch hier haben wir, wie in all den Vergleichen, die uns die Bibel offenbart, wieder das Bild von der Frau, der Braut Jesu, der Reifen und der Unreifen, der Erwachsenen, der Liebeskranken und der Herausgerufenen und der kleinen Schwester. Das Bild verstärkt sich jetzt, das geht jetzt weiter in diese Richtung. Dann siehst du am dritten Punkt in der Offenbarung 12 das sogenannte Mannkind. Offenbarung, ich lese da mal vom Kapitel 12, Vers 1 bis 6. Und ein großes Zeichen erschien in den Himmel. Eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt war eine Krone von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen in den Himmel. Und sie ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort und er wirft sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernährte, 1260 Tage. Dieses Mannskind ist der Christus. Dieses Mannskind ist zuerst mal der Christus Singular, der Same. Und dann der Christus als Organismus. Das ist der Christus, der mit eisernem Stabe weiden wird. Was wird er weiden? Die Völkerschaft. Das sind seine Überwinder, die übrig gebliebenen, der Überrest, der sich Gott bereitet hat. Da siehst du dieses Missverhältnis der Mächte. Da ist ein riesiger Drache, der die Regentschaft, die Sterne vom Himmel reißt, ein Drittel der Sterne auf die Erde schmeißt. Das sind die Leiterschaften, die Teufelsengel, die hier unten herrschen. Im Gegensatz zu einer Frau, was gibt es Schwacheres als eine Frau, die ein Kind gebärt? Was gibt es Hilfloseres als ein Kind, das neu geboren ist? Das musst du wickeln, das musst du versorgen mit Milch und allem Zeugs, aber das kann sich selbst nicht helfen. Das ist der Zustand. In diesem Zustand bereitet sich Gott Lob aus dem Munde der Säuglinge. Also hier siehst du auch wieder die zwei Gegensätze. Auf der einen Seite diese übergewaltige Macht des Bösen und die Schwachheit, Anführungszeichen, seines Christus, der dann die Regentschaft übernommen hat. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser, wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau. Die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den Übrigen oder den Übriggebliebenen, ihrer Nachkommenschaft, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesus haben. Also immer wieder die gleiche Situation, wie wir schon gesehen haben bei der Vernichtung von Jerusalem und des Tempels, wie Gott seine Übriggebliebenen rettet, seinen Christus weiterführt oder in die ganze Welt katapultiert oder drängt und eigentlich der Teufel stehen bleibt an einer verwüsteten Stätte im Staub. Dann kommen wir zum vierten Gleichnis hier oder Punkt. Das ist ein unterschiedliches Operationssystem oder unterschiedliche Operationssysteme. Wenn du jetzt die Kirche anschaust von heute, dann hast du eigentlich zwei Hauptrichtungen. Ich rede jetzt von der Kirche jetzt in dem Moment. Jetzt, in dem Moment hast du zwei Richtungen. Das ist das Problem, das wir haben. Die einen kommen aus der Formalität von objektorientierten Programmen. Wir haben eine Grundlage gelegt auf diesem Sektor oder diesem Baustein. Andere kommen durch den zerrissenen Vorhang aus dem Allerheiligsten und beide begegnen sich im Heiligtum. Also jetzt hat das Heiligtum zwei Vorhänge. Der eine Vorhang, da kommen die rein von draußen, woher kommen die? Vom Vorhof. Woher kommen die in den Vorhof? Von der Welt. In den Vorhof, von dem Vorhof in das Heiligtum. Und die anderen, die kommen aus dem Heiligtum, aus dem Allerheiligsten in das Heiligtum. Dort treffen sie dich. Jetzt hast du das Problem. Aber komm jetzt mal aus dem Vorhof in das Heiligtum. Das gibt diese Spannung. Das sind zwei unterschiedliche Mentalitäten, aber in derselben Kultur jetzt plötzlich, oder? Die müssen jetzt dieselbe Kultur leben. Oder eintrainiert werden. Jetzt hast du diese Spannung. Das gibt die Spannung zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Geistlich gesehen zwischen den Veteranen und der Jugendliga. Das ist das Leiden. Darin leidest du. Da gibst du dein Leben hin. Da wirst du zermalmt. Die Agenda der geistlichen Jugend ist Demonstrationen, Besetzung der Wall Street, aber beides wird keine ökonomischen Probleme lösen. Auch das Sympathisieren mit den Armen und Arbeitslosen wird die Erwartung nicht erfüllen. Viele wollen, dass die Regierungen Arbeitsplätze schaffen. Aber selbst die Anklage und Hetzjagd auf die Reichen führt letztlich nicht zum Wohlstand. Was sagt Jesus, was wir tun sollen mit denen? Mit unseren Feinden. Was sollst du tun mit deinen Feinden? Du sollst beten für sie und sie segnen. Flucht ihnen nicht. Gott ist der, welcher von den Toren nimmt und den Treuen verwalten und dienen gibt. Also Gott ist der, der diese Umschiftung, diese Neuverteilung macht. Durch den Geist soll es geschehen, nicht durch Heer oder nicht durch Wappnung, durch meinen Geist. Jetzt, das kann auch wieder falsch verstanden werden, dass das heißt, wir tun jetzt nichts mehr. Der Geist tut es. Dann hast du wieder vergeistlicht, was du nicht vergeistlichen sollst. Das alles sieht nach weltlicher Sicht nicht sehr fair aus. Verstehst du, göttliche Gerechtigkeit ist keine weltliche Gerechtigkeit. Das musst du mal begreifen. Dann kannst du mit den Sozis viele Probleme bekommen, weil die denken anders. Soziologisch. Aber bereits in der jüdischen Ökonomie im Alten Testament bezahlten Arm und Reich gleich viel Steuern, nämlich 10%. In Systemen, wo die Reichen mit extra hohen Steuern belegt werden, werden sie dadurch vertrieben und die Armut somit noch viel verschlimmert. Ich mag mich erinnern, als ich noch so im Alter von vielleicht Luca war. Wir hatten die reichsten Leute oder von den reichsten Leuten in der Schweiz in Allersheim. die Merians, die Sarazins, die Fischers mit Pfauen. Und dann kam das Reichtumsteuergesetz in Kraft. Und die haben alle noch in ihren Villen gelebt und so, aber ihr Steuerdomizil war jetzt plötzlich Basel. Die sind dann vom Kanton Basel-Land in den Kanton Basel-Stadt auf dem Papier gezügelt. Und die mussten ja bloß eigentlich so viele Tage oder Nächte dort übernachten. Und dann hat das geklappt. Das war natürlich für die Reichen überhaupt kein Problem, oder? Weil die hatten ja eh dort auch ihre Wohnungen. Und vielleicht kann man ja auch mal übers Wochenende ins Hotel Drei Könige zügeln, oder? Das heißt, jetzt fehlen plötzlich Hunderte von Millionen in der Steuerkasse. Und genauso schnell, nein, viel schneller, muss ich sagen, als dieses Gesetz kam, ist es wieder verschwunden. War es wieder abgeschafft. Ich glaube, das hat nur zwei oder maximum drei Steuerperioden gehalten. Und dann war es weg. Das hat auch nicht funktioniert. Aber das Problem ist auch, solange die Leiter Gottes und die Diener Gottes zeigen, dass sie nicht mit Geld und dem anvertrauten Gut umgehen können, Luxuslimousinen und Flugzeuge anschaffen, wird Gott die Finanzen Leuten wie Bill Gates und Warren Buffett geben und anderen Reichen, weil dort schadet es weniger. Also du kannst jetzt das vielleicht nicht jedem predigen, aber das ist die Wahrheit, das sage ich dir. Die 10 Top-Philanthropen sind reich und haben viele Arbeitsplätze geschaffen. Das sind so die Menschenfreunde, nicht? Die Philanthropen. Aber auch diese lösen das Problem nicht. Das heißt, du siehst eigentlich, du bist ringsum, wenn du das genauer untersuchst, auch in der Geschichte, wir sind auf Gedeih und Verderb auf Gott angewiesen. Es gibt keine Möglichkeit, das sage ich dir. Das weißt du auch, muss ich dir nicht extra predigen hier. Denn Jesus lehrt uns in Lukas Kapitel 16, Vers 11 bis 12. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Musst du mal die Rothschilds fragen, die Kissingers und die Fords und all die, wie das geht. Aber Jesus tritt auf und wenn er seinen Tempel bezieht oder wenn er die Stadt zum letzten Mal besucht, bevor der Tempel, der damals bestand, eigentlich ersetzt wird durch seinen neuen Tempel, seinen Leib, da kommt er auf was reitet er in die Stadt? Auf einem Pferd. Er kommt, ja. Als er sich Jerusalem nähert, da kommt er zum Ölberg. Das heißt in Matthäus 21, Vers 1 bis 9. Und da sandte er zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf euch gegenüber und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Jetzt behalt mal das Wort Fohlen in deinem Herzen, das kommt dann wieder. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr benötigt sie und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, er spricht, sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungtier des Lasttiers. Jetzt hast du zwei Ausdrücke oder zwei Worte für dieses Fohlen, einmal wieder dieses Fohlen und dann das Junge des Lasttiers. Wir schauen das nachher an. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, führten sie die Eselin und das Fohlen herbei und legten die Kleider auf sie. Und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge bereitete ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und die Nachfolgen riefen und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Jetzt wollen wir uns mal beschäftigen mit diesem Fohlen und diesem Jungtier. Nach New King James Version heißt das Ding Colt. Also wie ein Colt, den du in den Wildwestfilmen siehst, hat aber nichts mit dem zu tun. Da heißt es in Matthäus 21, Vers 2 und Vers 5, das ist dieser Huios, Sohn. Das heißt, Jesus saß auf dem Esel und dem Jungen, Der griechische Name Huios für Sohn, geistlich bedeutet diese Konstellation Vater und Sohn. Das heißt, Jesus ritt auf beiden, das ist eine sehr unkomfortable Konstellation, ein unkomfortabler Ritt. Dann geht es weiter, das eigentliche Jungtier ist der Polos. Das heißt, jetzt hast du das Jungtier, der Polos, und du hast den Sohn, den Huios. Und dann hast du weiter unten, ich sage dir das jetzt, aber das kommt dann später, dann hast du den Technon. Das ist ein Nachkomme, ein Kind, ein Sohn. Das Technon bezieht sich jetzt mehr auf die Verwandtschaft, auf den Verwandtschaftsgrad, das ist ein Nachkomme. Wird in der Schrift metaphorisch verwendet, eben als dann Kind oder Sohn. Das Szenario heute ist, dass der zweite Esel in diesem Wort Technon eher noch ein Kind ist, als ein ausgewachsener Sohn. Das heißt, jetzt hast du diesen Unterschied. Wie ich vorhin gesagt habe, Eingang, Welt, Vorhof, Heiligtum und von der anderen Seite die aus dem Allerheiligsten ins Heiligtum kommen, da trifft sich, ich sage jetzt mal, die Ältesten und die Jüngsten. Das heißt, in Lukas 15, Vers 31 siehst du diese Konstellation, dass der jüngere Sohn, dieser Huios, der Erwachsene ist, das ist von dem verschwenderischen Sohn, und der ältere Bruder, der zu Hause blieb, ist in diesem Beispiel dann eben hinter der sogenannte Technon, das Kind. Wir schauen das später an. Das heißt, diese Spaltung oder diese Teilung in diesem Volk, in diesem Tempel Gottes, siehst du auch bereits im Tempelbau bei Esra. Das sind zwei unterschiedliche Gruppen, die zusammen aus der Gefangenschaft, aus diesem babylonischen Kulturkreis ausbrechen, zurückkommen nach Jerusalem und jetzt den Tempel bauen. Das ist eine Menge. Und in Esra 3, Vers 10 bis 13 wird die wie folgt beschrieben. Da heißt es, als die Bauleute den Grund zum Tempel, also das Fundament des Tempels legten, ließ man die Priester in ihrer Kleidung hintreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, um dem Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israels. Und sie stimmten dem Herrn einen Wechselgesang an mit Lob und Dank. Denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jubelte mit lautem Jubel, als sie den Herrn lobten, weil der Grund zum Haus des Herrn gelegt wurde. Also das ist die erste Ausgangslage. Jetzt singen alle, jetzt loben alle. Warum? Weil jetzt sind sie genau vor dem Punkt, an dem Punkt, wo das Fundament noch nicht gelegt ist, aber wo sie sich entschieden haben, wir legen das Fundament. Die Priesterschaft ist vorbereitet, die Baumannschaft ist vorbereitet, Esra ist vorbereitet, es ist alles parat. Und jetzt heißt es, warum? Dass die ganze Volksmenge jubelt, mit lautem Jubel. Das ist, als sie den Herrn lobten, weil der Grund zum Haus des Herrn gelegt wurde. Und jetzt geht es weiter in dieser Entwicklung, da heißt es, viele aber von den Priestern und den Leviten, das geschieht jetzt während dem Bau, und den Häuptern der Väter, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als vor ihren Augen der Grund zu diesem Haus gelegt wurde. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jubel. Also da hast du jetzt diese Teilung, diese zwei Komponenten in dieser Menge. Und das Volk konnte den Schall des freudigen Jubels nicht unterscheiden von der Stimme des Weinens im Volk. Denn das Volk jubelte mit lautem Jubel und der Schall wurde gehört bis in die Ferne. Das heißt mit anderen Worten, diese weinenden Stimmen von der Priesterschaft, die noch das alte Fundament kannten, wurde übertönt. Ihr habt die Lehre gehabt, mindestens ein Teil von euch, diese Tempellehre, wo du gesehen hast, dass die falsche Fundation die doppelte Stärke hat. Das Fundament war nicht kleiner, das war größer, aber es war falsch, war ein babylonisches Maß drin. Jetzt, wie ich schon vorhin gesagt habe, der verschwenderische Sohn und sein älterer Bruder, da hast du auch wieder diese zwei, das sind zwei Söhne vom selben Vater. Der jüngere Sohn ist dieser Huios und der Erwachsene wird von Jesus wieder mit dem gleichen Wort, Huios genannt, wie weiter oben das Fohlen in Matthäus 21,5. Der ältere Sohn wird in diesem Gleichnis unter Technon genannt, also wird Technon bezeichnet. In Lukas Kapitel 15, Vers 22, da siehst du die Geschichte, wie der Vater zu seinem Knecht spricht, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und er bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst es uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn, das wäre jetzt der Huios, war tot und ist wieder lebendig geworden. War verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er die Musik und den Reigen. Hier werden beide noch Huios genannt. Also zweimal Huios. Und dann geht's weiter. Jetzt kommt der ältere Sohn und reklamiert. Der motzt jetzt. Er aber sprach zu ihm, der Vater. Jetzt sagt er Kind. Aufgrund dessen bezeichnet ihn jetzt der Vater als Technos. Er sagt jetzt nicht mehr Huios, sondern jetzt sagt er Kind. Du bist alle Zeit bei mir und all das meine ist dein. Also er erinnert ihn jetzt an die Verwandtschaft. Egal welchen Alters, sagt er im Technon. Man musste doch fröhlich sein und sich freuen, wenn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden und verloren ist gefunden worden. Also jetzt in der ersten Erklärung heißt es Huios. Als der Ältere sich meldet und gegen seinen Jüngeren aufbegehrt, das heißt vielmehr das Verhalten des Vaters anprangert, jetzt wird er erinnert, dass er ein Technon ist. Also du hast hier zwei Söhne, aber zwei unterschiedliche. Wie soll ich jetzt sagen? In der gleichen Kultur zeigen sich zwei unterschiedliche Ausbildungsstände oder Zustände der beiden. Da hast du die Feindschaft zwischen Josef und seinen Brüdern. Da hast du auch wieder diese Spaltung, diese zwei. Der Simeon erhört, wird im Gefängnis zurückbehalten. Weises Hören bleibt im Gefängnis, wie lange? Das musst du dir gut merken, ganz gut merken. Weises Hören heißt, es geht um dein Verständnis. Das bleibt so lange im Gefängnis, bis alle Geschwister wieder zusammengeführt werden, was Gott gerufen und zusammengeführt hat. Das ist das Stückweise, was wir jetzt haben. In einer früheren Entscheidung hatte Juda vorgeschlagen, dass sein Bruder verkauft würde. Jetzt in der neuen Stufe, wir reden ja von Stufe zu Stufe, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, jetzt hat er eine Migration erfahren in der Zwischenzeit. Und erst in dieser Migration, in dieser neuen Stufe oder Position, ist er nun willig, mit dem Platz seines Bruders im Gefängnis zu tauschen. Verstehst du? Vorher hat er ihn ausgeliefert, ins Gefängnis gebracht und jetzt sagt er, lass mich an seine Stelle gehen. Die Stelle eines Bruders. Dieses führt schließlich dazu, dass Josef offenbart wurde. Es gibt keine Belebung, es gibt keine Zunahme, es gibt keine Aufstockung, es gibt keine nächste Stufe, wenn nicht zuvor die Liebe und das in den Riss stehen für deinen Bruder, den Sohn einer anderen Mutter aktiviert und ausgeführt wurde. Das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenproblem, in dem wir uns alle befinden. Und bevor wir das verstehen und tun, passiert eigentlich nichts Wesentliches. Das heißt, es geht einfach immer weiter mit dem Zerfall. Wir zerfallen immer weiter. Wir werden immer religiöser. Krampfhafter im Beten, in Opfer bringen. Aber wir haben nicht verstanden, was die Familiengemeinschaft Gottes wirkt. Über das Stammesverhalten hinaus, Geschwister. Geht mich genauso an. Amen. Also, ich sage das nochmals, damit das wirklich ein Same hier eingesät wird und wo er schon gesät ist, auch bewässert wird. Es gibt keine Belebung. Es gibt keine Zunahme, keine Aufstockung oder eine nächste Stufe, wenn nicht zuvor die Liebe und das in den Riss stehen für deinen Bruder, und zwar den Sohn einer anderen Mutter, aktiviert und ausgeführt wurde. Du kannst deine Kirche oder meine Kirche oder Kirche Jesus nicht so trennen, dass die Söhne anderer Mütter, anderer Kirchen, nicht von dir gleichermaßen geliebt werden, wie die im eigenen Haus. Das ist deine Begrenzung. Und es gibt, ich sag's nochmal, es gibt keinen Fortschritt vorher. Die Türe zum Himmel, wie einmal Tamo Naidoo gesagt hat, geht dann auf, wenn zwei Brüder in Einheit auf diesem Teppich stehen vor der automatischen Himmelstüre, wo dann die Türe aufgeht. Wie beim Kaufhaus. Alleine reagiert der Sensor nicht. Dann kommt die Freundschaft oder eben die Feindschaft zwischen Jakob und Esau. Du weißt ja, wie das angefangen hat. Zuerst Freunde, selbe Familie, dann Feinde und am Schluss wieder Freunde. Schauen wir das mal an. In der Wiederherstellung sah Jakob in das Angesicht Gottes und es war sein Bruder. Wo hat er hingeschaut? Er hat Gott angeschaut, im Angesicht hat er was gesehen? Seinen Bruder. So. Das ist eine heiße Botschaft. 1. Mose, Kapitel 33, Vers 10. Wir fangen da mal an und lesen von 1. Mose, Kapitel 32, Vers 24 bis 27. Ihr kennt alle die Geschichte, denn da heißt es, er nahm sie, führte sie über den Fluss, seine Familien und Herden und alles. Und Jakob blieb allein zurück. Und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, als er mit ihm rang. Da sprach er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Dann geht es weiter, Kapitel 32, Vers 30 bis 33. Und Jakob fragte und sprach, sag mir doch deinen Namen. Da sprach er, warum doch fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab dem Ort den Namen Pniel. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er über Pnuel hinaus war und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis auf den heutigen Tag nicht den Hüftgelenkmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, angerührt hat. Was entnehmen wir daraus? Zunächst einmal können wir sehen, dass Gott sehr interessiert ist an unserem Lauf, an unserem Gang. Er wird unseren Gang verändern, das heißt unser Gehen. Jeder, der von Gott berührt wird, geht nicht mehr in denselben Gang, wie er vorher gegangen ist. Das Hüftgelenk ist der Sitz der Lenden. Das hat auch mit der Reproduktion zu tun. Gott verlangt und sucht Wahrheit im Innern. Er wird die Hüfte ausrenken, um uns diese lebenswichtige Lektion zu lehren. Dein Gang wird für immer verändert. Genau in diesem Augenblick des Ausrenkens sieht Jakob was? Was sieht er da? Das Angesicht Gottes. In dem Moment, was passiert? Ich sage es nochmal hier. Nicht doch, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. 1. Mose, Kapitel 33, 10, Vers 10 bis 11. Und Jakob sprach zu Esau, nicht doch, wenn ich Gnaden gefunden habe in deinen Augen, so nimm mein Geschenk von meiner Hand, da ich nun einmal dein Angesicht gesehen habe. Als hätte ich Gottes Angesicht gesehen und du Wohlgefallen an mir gehabt hast. Also jetzt wird plötzlich Esau verwandelt hin und her von Gott zu Esau, Esau zu Gott. Nimm doch mein Geschenk, das dir überbracht worden ist. Denn Gott hat es mir aus Gnade gegeben und ich habe alles und er drang in ihn und er nahm es. Das heißt, er überredete ihn. Das Angesicht Gottes ist deines Bruders. Du kannst ja Gott nicht sehen. Gott ist Geist. Wo siehst du Gott? Im Esau. Gott wird dich so lange brechen, bis du das Angesicht deines Bruders als das Gottes wahrnimmst und erkennen kannst. Denn Jesus sagt dazu in Matthäus 25, Vers 40, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, oder eben jetzt zu dir oder zu mir, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einen der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Das ist die neutestamentliche Auslegung. Dann siehst du auch wiederum im nächsten Beispiel, das wäre jetzt das zehnte, das wäre die Feindschaft zwischen David und seinen Brüdern. In 1. Samuel Kapitel 17, Vers 26 bis 31, da sagt uns die Bibel, dass David sprach zu den Männern, die bei ihm standen, und sagte, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und den Hohn von Israel abwendet. Ihr kennt alle die Geschichte vom Goliath, der da die Armee Gottes verspottet. Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und das Volk sprach zu ihm nach jenem Wort und sagte, so soll dem Mann geschehen, der ihn erschlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er zu den Männern redete, und der Zorn Eliabs entbrannte gegen David, und er sprach, warum doch bist du herabgekommen, und wem hast du jene wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne doch deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens, denn um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Also da kommt jetzt sein ältester Bruder und meint, ihn zur Rechenschaft ziehen zu müssen. Zuerst einmal klagt er ihn an, als älterer Bruder, und fragt ihn, warum bist du herabgekommen? Wo hast du die Schafe? Wem hast du die Schafe übergeben? Überleg dir mal, was das heute heißt. Wer sind die Schafe? Wer ist der ältere Bruder? Wer bist du? Wer bin ich? Und so weiter und so fort. Jetzt siehst du schon bereits das Herzen David, das anders funktioniert, die andere Herzen. Und David sprach, was habe ich nun getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu, und sprach nach jenem Wort. Und das Volk gab ihm Antwort nach der vorherigen Antwort. Das heißt, jetzt bekommt er wieder eine auf die Stirne. Aber der gibt ihn ja nicht auf, oder? Das ist ja der David. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden gehört. Und man erzählte sie Saul. Das war der Gesalbte Gottes damals. Und jetzt sagt der Gesalbte, der Saul sagt jetzt, bringt ihn zu mir, lass ihn holen. Also wir können hier auch die Maturität Davids sehen, der ließ sich in keine Diskussion ein, sondern er wandte sich ab einem anderen zu. Ich kann euch sagen, liebe Geschwister, es gibt viele Beispiele in meinem Leben, wo genau diese Veränderung sich anfängt, immer mehr und mehr zu manifestieren, zu zeigen. Das Wort Gottes funktioniert. Das ist die Weisheit. Das heißt, die Maturität, du lässt dich nicht auf Diskussionen ein. Keine Dispute, keine Rechtfertigungen. Also Saul war damals immer noch König, er war der Gesalbte Gottes, und er entschied über das Schicksal von David, das heißt Gott durch Saul. Es sind die Kämpfe in dir und mir, das sind die Kämpfe in jedem von Gott Neugeborenen. Und jetzt hör mal gut zu. Es ist der Kampf, der Dualismus, dieser zweipolige Teil in dir, das ist das Fleisch und der Geist. Du weißt genau, was passiert, wenn du wohin seist. Wenn du auf das Fleisch sähst, wirst du den Tod erben oder sehen. Ja, du sähst den Tod und wirst ihn auch ernten. Das wird dein Erbe, der Tod. Wenn du auf den Geist sähst, wirst du Leben ernten. Dann wird dein Erbe Leben heißen, nämlich ihn. Dem Echten und dem Falschen, das ist der Kampf in dir, dem Göttlichen und dem Teuflischen, dem Dämonischen und dem Himmlischen, Es ist der Kampf zwischen Erwachsenen und Unmündigen. In dir ist ein Unmündiger und ein Mündiger. Es ist der Kampf den Söhnen Gottes und den Mächten und Gewalten der Finsternis. Das ist die Ebene, wo wir nicht mehr wieder Fleisch und Blut kämpfen, sondern die Gewalten, die Mächten der Finsternis in den himmlischen Örtern. Der Kampf findet in dir statt. Die Spannung zwischen Unmündigen und Mündigen hält an. Das ist auch die Spannung in der Kirche. Erinnere dich an die Sulamit und die Schwester. Das heißt, wir brauchen Befreiung von der Oberflächlichkeit. Im 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 11, da kommt diese zwei Positionen in Paulus klar zur Offenbarung. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das weg, was kindlich war. Er sagt nicht kindisch, kindlich. Unmündig. Was ist ein Unmündiger? Ein Unmündiger ist einer, der nicht selbst für sich sprechen kann. Darum hat er einen Vormund. Der Vormund spricht vor seinem Mund. Der Unmündige geht an den Bankschalter und sagt, 500 Franken von meinem Sparkonto. Der Mündige, der Vater, der dabei steht, sagt, nein, 200 Franken. Was macht jetzt der am Schalter, der das Geld ausgibt? Ja, der Mündige hat gesprochen und der Unmündige hat zu Unmunden gesprochen. Das heißt, es mundet nicht. Es funktioniert nicht. Das heißt, Anstoß und Ärgernis der Unmündigen, könnte man hier sagen. Schauen wir etwas tiefer hinein. Für Wesenseigenschaften der Unmündigen, das heißt jetzt hier in Klammern Kindern, siehe auch die Lehre Kinder. Bei Anstoß und Ärger reagieren sie oft überproportional und unangemessen. Jetzt reden wir hier von einer geistlichen Sohnschaft, von einer geistlichen Kind- oder mündigen, unmündigenschaft. Das können erwachsene Menschen sein, die Kinder sind, Unmündige sind. Das hat jetzt nichts zu tun vom Lebensalter direkt, das hängt natürlich schon auch damit zusammen, aber das ist nicht das primäre Messparameter hier. Es geht nicht darum, ob du 18 oder 20 bist für deine Mündigkeit, sondern es geht darum, bist du mündig in Gott, bist du mündig im Geist. Das heißt, die Kinder, die geistlichen Kindlein, die reagieren oft überproportional und unangemessen. Auf Deutsch gesagt, die rasten aus, wenn etwas geschieht. Wenn man zum Beispiel kleinen Kindern die Wasserpistole oder die Rollerblades verbietet oder gar wegnimmt, den größeren Kindern das Handy oder das Cellphone, Mobilephone oder wie das Ding immer heißt, boykottiert, weigern sie sich zu essen, sie werden bissig, drohen mit Selbstmord und hören auf zu sprechen. Kennst du diese Reaktionen? Geistig gesehen heißt das, Geschwister fühlen sich angegriffen und beleidigt durch die Lehre von Gottes Wohnung und seinen Herrschaftsbereich in den Menschen zum Beispiel. Das Blut und die Entsendung der Sünde, die Apollutrosis. Vergebung okay, aber Entsendung, das Wegnehmen der Sünde, gibt Anstoß. Die Metaphern der goldenen Straßen, Sterne, Mond und Sonne, die Korrektur der Entrückungslehre oder wenn sie nicht eingeladen werden zu reden oder zu beten, alle diese Dinge können Unmündige in Hitze oder in Ablehnung versetzen. Wenn sie nicht die Ehre bekommen und mit Titeln angesprochen werden und so weiter und so fort. Sie weigern sich ein Gespräch zu führen und weichen den Konfrontationen aus. Siehe auch die Lehre, Anstoß und Ärgernis. Unmündige lassen dich nicht zu Wort kommen. Wenn du kommst, kommen die sofort mit ihrer Lehre, mit ihrer Doktrin und die hauen dich einfach runter. Die spulen das weg, was du da kommunizieren willst. Unmündige können nicht kommunizieren. Weißt du warum? Die können nicht hören. Du musst mündig sein, um zu hören. Mit hörenden Ohren hören sie nicht. Mit sehenden Augen sehen sie nicht. Mit sprechenden Zungen sprechen sie nicht. Mit greifenden Händen greifen sie nicht. Mit gehenden Füßen gehen sie nicht. Das zählt für alles. Unmündig. Unmündige fühlen sich durch Korrektur angegriffen, weil sie Korrekturen und Ermahnungen als Ablehnungen wahrnehmen. Die antworten denen mit Aber. Die verteidigen sich dauernd. Dauernd hast du ein Aber und ein Wenn. Dauernd Widerstand. Unmündig. Kleinstkinder, könnte man sagen, Säuglinge, oder? Wenn sie nicht begrüßt werden, sind sie beleidigt. Oftmals kommen sie auch zum Schluss, dass sie das Subjekt der Predigt waren. Und das, auch wenn kein Name genannt wurde. Sie fühlen sich angegriffen. Auch können die Beleidigung und der Anstoß durch eine kleine Kollekte kommen. Wenn sie zu wenig Geld einnehmen, wenn sie zu wenig gewürdigt wurden. Sie sind vielleicht auch beleidigt, wenn jemand anders gesegnet wird oder wenn andere angefragt und informiert werden und sie nicht. Sie sind beleidigt, wenn andere eingeladen werden und sie nicht und so weiter. Also letztlich fühlen sie sich angestoßen und beleidigt durch die Wahrheit. Von der Wahrheit wegzulaufen bedeutet, von Jesus wegzulaufen. Entweder bist du mit ihm oder gegen ihn. Entweder sammelst du mit ihm oder du zerstreust. Und das ist eine Positionshaltung für jede Minute, für jede Situation, wo du drin stehst. Bin ich mit dafür oder lehne ich ab? Also wie ist darauf jetzt zu reagieren? Jetzt spreche ich eher zu den Mündigen, damit sie den Unmündigen helfen. Zunächst einmal musst du wissen und du musst bereit sein, wie du die Viper von deiner Hand schütteln kannst. Dass du die Schlange los wirst. Die Schlange beißt sich fest in deiner Hand. Das heißt, die lähmt dich. Du musst wissen, wie du den Staub von dir abschüttelst. Weil der Staub ist die Nahrung der Schlange. Solange du Staub an dir trägst, nährt sich die Schlange. Wer ist die Schlange? Der Teufel. Jesaja 52, Vers 2 und 3. Schüttle den Staub von dir ab. Steh auf. Setze dich hin, Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Siehst du, da spricht Gott zu dir. Denn so spricht der Herr, umsonst seid ihr verkauft worden. Nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. Wo bist du verkauft? Weißt du, dass du verkauft bist? In welcher Gefangenschaft bist du? Wo muss dich Gott rausholen? Du bist in babylonischer Gefangenschaft. Nur weil du das nicht merkst, denkst du, du seist frei. Bist du aber nicht. Du bist in diesem ganzen System Babylon, bist du gefangen. Jesus kam, um dich loszukaufen. Umsonst seid ihr verkauft worden und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. Es ist das Blut des Lammes, das dich aus Babylon rettet. Dann brauchst du die richtige Blind- und Taubheit. Siehst du, das gefällt mir sehr. Ich habe immer gepredigt, es gibt immer in allem ein richtiges und ein falsches. Und hier hast du biblisch voll begründet die richtige Blindheit. Es gibt eine richtige Blindheit, eine richtige Taubheit. Jesaja 42, Vers 19, da sagt der Prophet, wer ist blind? Also nur mein Knecht, das heißt Gott, spricht durch den Propheten. Und taub wie mein Bote, den ich sende. Wer ist blind wie der Vertraute und blind wie der Knecht des Herrn? Es gibt Dinge, da sollst du nicht hinschauen, da sollst du nicht hinhören, sondern tun, was der Herr dir sagt. Deshalb sagt er, wer ist blind wie mein Knecht, wie mein Vertrauter? Wer hört auf meine Stimme, mit anderen Worten, und schließt die Ohren für die Stimme von Babylon? Ich kann dir eines sagen, das ist jetzt mein Wort, das jetzt im Moment sagt mir das Gott. Solange wir am Fernsehen hängen, solange wir uns informieren über Medien, über Systeme, die babylonisch kontrolliert sind, werden wir nicht loskommen. Wir füllen dauernd. Wir haben schon Probleme mit dem Schulsystem und all dem Zeugs, was da an uns hängt, oder? Das ist genau diese Taubheit, die Gott jetzt in seinem Volk neu wirkt. Die richtige Blindheit, die richtige Taubheit. Und dann kommt noch dazu, dass Tote, die reagieren nicht. Tote nehmen keinen Anstoß und sind auch nicht beleidigt. Kinder kommen und wollen Rückerstattung. Sie wollen ihr Spielzeug wieder haben. Sie wollen so lange nicht mehr mit dir reden, bis sie bekommen haben, was sie wollen. Jetzt ist es sogar nötig geworden zu sagen, dass es Dinge gibt, die nicht rückerstattet werden. Darunter fällt zum Beispiel auch der Zehnte. Da muss es offenbar auch in der Kirche Geschwister geben, die, wenn sie sich von der Kirche trennen, in eine andere Kirche ziehen, ihren bezahlten Zehnten rückerstattet wollen. Also das heißt, da muss von vornherein mal da reingesprochen werden, ist nicht möglich. Du kannst beim Staat deine Steuern auch nicht zurückholen. Es sei denn, er hätte dir eine falsche Rechnung gestellt. Dann kommt das Problem mit Vergnügen und Stimmung liebend. Der Unmündige oder die Unmündigen lieben das Vergnügen. Auch angetrieben durch Musik und Stimmung, aber verachten dabei das Wort. Sie lieben den Rhythmus, und das gibt ja da das Lied, da heißt es, dem man einfach mit muss. Ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt. Es ist weg aus dieser Zeit. Aber hören die Lyrik nicht. Wo ist die Lyrik? Der Text vom Lied. Der Inhalt der Worte. Das sind im Alten Testament die Fußschellen. Wenn Gott sagt, du sollst deine Fußschellen abgeben, lass dein Tanzbein mal liegen. Das heißt es nicht, du sollst nicht mehr tanzen für Gott. Aber es geht darum, das sind die gefühlsmäßigen Gefangenschaften, diesen babylonischen Geist, Lichteffekte, Raucheffekte, liebend. Also mehr als Gottes Wort. Wenn das Wort Gottes kommt, was passiert dann? Dann schlafen sie ein. Dann werden sie müde. Das heißt, mit Musik bringst du sie lebendig, da kommen die Fußschellen ins Wirken, mit dem Wort Gottes werden sie schläfrig. 2. Mose, Kapitel 32, Vers 4 bis 6, da geht es um das Kalb, Aaron, und er nahm aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel, machte gegossenes Kalb daraus, und sie sprachen, das sind deine Götter Israels, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und als Aaron es sah, baute er einen Altar von ihm, und Aaron rief aus und sprach, ein Fest dem Herrn ist morgen. Und sie standen am nächsten Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Also da war Pauken, Trompeten, da war Schall, da war Musik, da war ein Riesenfest. Und sie spielten und waren flott darauf mit ihren Idolen. Und dieses sich belustigen war auch verbunden mit sexueller Immoralität. Dann haben wir das Problem der Milchsucht. Wir nennen das die Milchsüchtigen, heute sogar könnte man sagen Magermilchsüchtig. Hebräer 5, Vers 12, obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Zeigt auch wieder auf die Unmündigkeit der Gemeinde hin. Dann kommt der Hader und die Argumente und Streit. 1. Korinther 3, 1 bis 4. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischischen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich, denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Das ist ja das Problem, was wir heute haben. Mit all diesen verschiedenen Stämmen und Kirchen und all diesen verschiedenen Abzweigungen. Jeder behauptet, er sei dessen und er hätte das Rechte. Wo bleibt denn eigentlich Gott? Das ist eine falsche Bemessung hier auch, könnte man sagen. Manche können Maß und Vermögen nicht wahrnehmen und bemessen und denken, sie seien große Prediger und Lehrer. Ungeschult, mit armer Kanzelmoral, erobern sie Gelegenheiten an Beerdigungen, Hochzeiten und Geburtstagen und finden schnell heraus, wer der Meister der Zeremonien ist. Der Ahimas benahm sich wie ein Kind. 2. Samuel, Kapitel 18, Vers 19. Was hat der Ahimas gemacht? Lass mich laufen. Ja, und der König hat ihn dann beiseite gestellt, der David. Also Kinder reagieren auf jeden Angriff. Das ist ganz wichtig hier, hör mal gut hin. Kinder reagieren auf jeden Angriff. Älteste suchen ihre Schlacht aus. Und reagieren nicht auf üble Gassenklatsch. Die entscheiden, wo sie kämpfen. Schau mal, David. Selbst Jesus hat plötzlich die Hintertür genommen und ist wieder verschwunden. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. In vielen Treffen und Versammlungen involviert sein, um Probleme auszubügeln, leert und trocknet aus. Es gibt ja dort die sogenannten Alleshelfer. Die findest du überall beim Handauflegen, beim Gebet beten, beim guten Sprüche verteilen. Die sind immer da, wissen alles besser, können alles, aber die trocknen aus. Kinder nehmen auch keine Rücksicht. Sie sagen, wie es ist. Kannst du auch wieder werten, sei das nun gut oder schlecht, aber das ist nicht sehr weise. Es gibt Zeiten, wo man Dinge sprechen kann, es gibt Gelegenheit, dann gibt es wieder Ungelegenheit, das ist sehr schwierig, das ist nicht einfach. Nur Jesus in dir und mir kann das richtig auf die Zeitachse bringen. Du aber bedenke, sprich und sei ernsthaft und nüchtern dabei. Denn viele sind nicht ausgerichtet, sondern unkontrolliert und umherirrend. Leicht abzulenken und zu verwirren. Sie werden von jeder Lehre hin und her getrieben. Kennst du das in der Bibel? Nicht gefestigt. Man findet sie in vielen Versammlungen und Konferenzen. Sie können sich nicht konzentrieren und verbinden. Kinder können auch keine Geheimnisse behalten. Sie müssen alles ausplappern. Sie gehen nicht, sondern sie rennen. Jetzt kommen wir zum Thema Unruhe und Hast als Zeichen von Unmündigkeit. Ich habe da einige Sprüche von Sprüche 21 mal angefangen, Vers 5. Die Gedanken des Fleißigen führen nur zum Überfluss. Hast du gehört? Wohin führen die? Nur zum Überfluss. Und jeder, der hastig ist, ist nur zum Mangel. Sprüche 19, Vers 2. Auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Das weißt du, wenn du Berggänger bist. Sprüche 28, Vers 22. Ein missgünstig blickender Mann hascht nach Reichtum. Und er erkennt nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Sprüche 29, Vers 20. Siehst du einen Mann, der hastig ist in seinen Worten? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Starke Worte. Also Kinder spielen auch gerne Versteckis. Kannst jetzt mal selber in deinem Geist ausdenken, was damit gemeint ist. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist. Kinder spielen eben Versteckis. Die Frage ist, was spielst du? Was spiele ich? Spielen wir Versteckis hier oder spielen wir offen, mit offenen Karten? Die Kinder sind leichtgläubig. Kinder glauben an materielle Fantasien, wie zum Beispiel die Straßen aus Gold da in der Offenbarung, Häuser aus Gold und Edelsteinen. Und sie prüfen nicht mit einem beroenischen Geist von Beröa. Ihr kennt die Geschichte von Beröa, das ist die Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11. Da heißt es über die Thessalonicher, diese aber waren edler als die Thessalonicher, das waren eben die von Beröa. Sie nahmen das Wort mit aller Breitwilligkeit auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob die sich so verhielten. Siehst du, was haben die getan? Sie haben zwei Dinge getan. Sie haben das Wort breitwillig aufgenommen. Sie haben nichts abgelehnt. Und was haben sie jetzt gemacht mit dem Wort? Jetzt sind sie in die Schriften gegangen und haben jetzt nachgeforscht, ob das, was die da erzählen, den Schriften konform übereinstimmt. Das ist genau das, was du tun musst. Müssen wir alle tun. Also du nimmst das Wort breitwillig auf und dann überprüfst du anhand der Schrift und der Geist, der Heilige Geist wird dich dazu leiten, um herauszufinden, ob es sich so verhält. Wenn es sich nicht so verhält, dann spiel nicht, versteck es hier. Dann komm und bring das Ding an den Tag. Dann sind sie unfähig, Prophetien zu deuten. In Epheser Kapitel 4, Vers 14 und 15, damit wir nicht mehr Unmündige seien, siehst du, hier sind wir bei dem Thema, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt und durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. In Vers 15 geht es weiter mit der Wahrheit. Das heißt das Festhalten in der Liebe und lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Also hier hast du wieder die zwei Pole. Auf der einen Seite das Unmündigsein, das hin und her geworfen, hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügereien der Menschen. Und dann auf der anderen Seite die Wahrheit festhaltend in der Liebe, um mit allen heranwachsen zu ihm hin, das Haupt des Christus. Dann hast du das Thema der Ignoranz. Kinder sind vielmals und oft stagnierend und ignorant. Sie sind glücklich und zufrieden. Um das zu bewahren und zu schützen, dass sich vor jedem Rema-Wort und dem, was Gott Neues tut, in ihnen bewegt. Es sind Verdauungsprobleme, die da auftauchen, sobald Fleisch serviert wird. Da werden Unmündige leicht rebellisch. Sie verlieren den Zusammenhang in der Gemeinde und tun sich mit den anderen Geschwätzigen zusammen und werden in ihren Gewohnheiten gefangen und sind gesetzlich. Ein wichtiges Wort. Das Hineinfallen, Zurückfallen in die Gesetzlichkeit. Das ist auch das Thema hier, wenn wir weitergehen, Galater 4, Kapitel 4, Vers 1 bis 5. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Knecht, obwohl er Herr ist von allem. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist, so auch wir. Als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Siehst du, hier hast du wieder das babylonische System. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskauft, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also kannst du sagen, als wir unmündig waren, meint, als wir mit unter den Elementen der Welt gesetzlich gefangen waren. Das geht jetzt nicht primär um das Gesetz von Mose, das eigentlich nur aufzeigt, dass du nicht kannst, was du sollst, sondern unter dem Gesetz, das eben dagegen steht. Dem Gesetz des Fleisches. Also die Gesetze dieser Welt und auch die Gesetze des Fleisches, die sind vergänglich, sie sind somit eben nur temporär und nicht permanent. Aber jetzt sind wir von diesen Gesetzen oder von diesem Gesetz befreit. Das heißt, gesetzliche Praktiken sind kindische Manifestationen. Hast du das auch schon mal so gesehen? Das sind Kinder. Was machen die Kinder? Die halten sich irgendwo fest. In etwas, das sie greifen können. Bis sie das greifen können, was sie jetzt noch nicht sehen, oder? Weiter können und wollen egoistische Kinder ihre Chips nicht mit anderen teilen. Die Korinther zum Beispiel konnten ihre Opfergaben nicht frei loslassen. Die waren nicht freudig im Geben. Paulus musste sie dauernd motivieren, komm, lass mal los da. Kindisch, oder? Eben, da kommt wieder die Frage Identität, wer bist du? Der Schmerz und die Pein sind, wir können Kinder nicht entsorgen. Wir müssen warten, bis sie erwachsen werden. Wir können nicht einfach in der Kirche Spaltung oder absplittern und sagen, wir machen jetzt da Projekt links und Projekt rechts, sondern die kommen alle mit. Es gibt keine Teilung. Diese Spannung ist zunehmend. Wir haben eine Verantwortung den Schwachen gegenüber. Paulus stellt sich selber als eine stillende Mutter vor. Obwohl er eigentlich, kann ich jetzt mal so sagen, die Tatsache ans Licht bringt, dass sie erwachsen sein sollten, gibt er halt immer noch Milch. In Thessalonicher 2, 4 bis 12. Sondern so, wie wir von Gott als bewährt befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn niemals sind wir mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. So, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, während wir Nacht und Tag arbeiteten, um niemanden von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegenüber euch, den Glaubenden, waren. Ebenso, wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. So, jetzt haben wir hier noch die Stelle vom 1. Korinther, dann geht es dann langsam zu Ende hier. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 8 bis 18. Schon seid ihr gesättigt, schon seid ihr reich geworden, ihr habt ohne uns geherrscht, und ich wollte wohl, dass ihr herrschtet, damit auch wir mit euch herrschen möchten. Denn ich denke, dass Gott uns, die Apostels, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Toren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Siehst du, jetzt bringt hier Paulus wieder diesen Gegensatz ans Licht. Die einen meinen, sie seien und sie hätten, und der andere sagt, satirisch, wie es eigentlich wirklich ist. Also er bringt die Position, in seiner Position der apostolischen Mission, die er hat, ans Licht, und das, was die Gemeinde glaubt, sie seien. Denn er sagt, bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab mit unseren eigenen Händen arbeiten. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir, wie der Kehricht der Welt sind wir geworden. Ein Abschaum aller bis jetzt. Jetzt siehst du auch den Unterschied zwischen Kindern und Maturen. Zwischen Mündigen, Ausgewachsenen. Die Reaktion ist anders. Die väterliche Fürsorge von Paulus, die sagt, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Und jetzt kommt er zu seinem Stand, wie steht er zu seinen Kindern? Denn er sagt ihnen hier im Vers 15, wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist im Herrn. Der wird euch an meine Wege erinnern, die in Christus sind, wie ich überall in jeder Versammlung lehre. Einige aber haben sich aufgebläht, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Jetzt zeigt er wieder auf, wo, wer und was steht. Das heißt, das Problem sind die unmündigen Leiter. Im 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 14 bis 17, da schreibt er, Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Aber trotzdem ermahnt er und sagt, wie das Verhältnis diesem Erzieher in Christus steht. Dieser Erzieher, das ist der sogenannte Paidagogos. Das kommt dir sicher bekannt vor. Der Pädagoge ist daraus geworden. Das ist der Paidagogos, das heißt, das ist ein Knabenführer. Ein Diener, der die Aufgabe hat, die Kinder zur Schule zu bringen. Instruktor, Schulmeister. Von diesen sagt er, habt ihr viele. Oder es mag viele geben. Aber ihr habt nicht manchen Vater. Oder manche Väter. Da gibt es die Anforderung für Wachstum. Siehe dazu auch die Lehren Wachstum, Zeichen der Perfektion, göttliche Sohnschaft und so weiter. So wie die ganze Schöpfung nur auf die Söhne Gottes Empfangs ausgerichtet ist und nur auf sie reagiert. Genauso reagiert dein Geist, dein Wachstum auf Christus. Der Kampf zwischen dem Echten und dem Falschen, und damit schließen wir, das ist die letzte Dimension, oder die erste und die letzte, kannst du sagen. Falsches und Unechtes soll nicht unterhalten oder gar gefördert werden. Das ist dieser Sauerteig, der ausgeschieden werden muss. Ebenso soll es mit den Falschen und Unechten geschehen. Also das eine ist eine Sachlage, das andere ist dann personell. Das bedeutet Verletzung der Heiligen, Verleugnung der Höchstgeltung der Heiligen Schrift und deren Vorrangstellung, Entmythologisierung der Heiligen Schrift und Entfernen der übernatürlichen Elemente. Das heißt, Jesus geht jetzt nicht mehr auf dem Wasser. Jesus war gar nicht tot, darum ist er auch auferstanden. All diese Dinge, das ist die Entmythologisierung. Haben wir bereits in den Kirchen. Dann haben wir die Verleugnung der Gottheit des Christus und des Heiligen Geistes, dass Jesus Gott ist und dass dieser Gott in seinem Leib lebt, als Haupt über dem Leib, aber als Geist in seinem Leib und Universalismus. Dann haben wir auf der anderen Seite die falschen Brüder. Sieh mal in der Bibel, wo fängt das an, was ist das erste Bild vom falschen Bruder? Kain und Abel, der falsch und richtig. Dann hast du Abimelech und seine Brüder. Dann hast du der alte und der junge Prophet, das waren ja Prophetenbrüder, verstehst du? Da beim Jerobeam, als der Junge kam und weissagte, und der Alte führt ihn da auf den falschen Weg. Dann hast du den Sohn des Verderbens und der vollkommene Mann. Dann hast du Spreu und Weizen und du hast den Ismael und den Isaak. Die Bibel sagt, die sollen nicht zusammen erben, oder? Der Sohn der Gefangenen. Das heißt, all die oben genannten involvieren den Tod. Sobald du die einhandelst, sobald du diese Typusse in dir weiterführst, produzierst du den Tod. Denn nur er, der Herr, ist das Leben. Er ist der Herr des Lebens, Jesus. Und das vereinbart sich nicht Tod und Leben in dem Sinn. Das ist die Dualisierung, das ist die Trennung. Also denk nochmal daran, der erste Teil findest du in der Botschaft Teil 1 über die nächste Stufe und die schließen hier mit diesem Teil 2 dieser nächsten Stufe. Amen.